Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Gut, ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ein kleiner Einblick in unseren Urlaub. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht von unserem Kanu-Urlaub. Es war extrem erstaunlich, wie schnell und wie grundsätzlich die Seen ihr Gesicht ändern konnten. Von wunderschön und spiegelglatt zu aufgewühlt und echt respekteinflößend. Und das konnte innerhalb von 10 Minuten passieren. Der Bibeltext, den ich gern mit euch heute anschauen will, der spielt auch an einem See und auf einem See. Und auch dieser See ist berühmt dafür, von spiegelglatt zu sehr gefährlich innerhalb von Minuten zu werden. Und es ist nicht die beliebte Kinderstundengeschichte, die ihr vielleicht jetzt im Kopf habt. Nein, es ist nicht die, wo Jesus erst schläft und später einen Sturm stillt. Der Text kommt später, zumindest in den Evangelium wird er später eingeordnet. Bevor wir uns diesen Text aber dann angucken, machen wir noch einen kleinen Sprung. Also unser Text steht in Matthäus 14. Wir springen jetzt aber zu Matthäus 12 und 13, genau dazwischen. Denn hier hat sich einiges ereignet, was wir wissen müssen, um den Text später zu verstehen. Kapitel 12 ist sehr entscheidend, weil da lehnen die Obersten Jesus als Messias komplett ab. Sie sagen, Jesus kommt vom Teufel und macht seine Wunder im Namen des Teufels. Das ist ein sehr harter Bruch, denn ab zu dem Zeitpunkt richtet Jesus seinen Fokus, seine ganzen Lehrtätigkeit komplett auf die Jünger aus und redet zum Volk nur noch in Gleichnissen. Das fällt auch den Jüngern auf und deswegen geht im 13. Kapitel dann ab Vers 10. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelsreiches zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Und weiter in Vers 15 heißt dann, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Behaltet euch das mal im Hinterkopf. Neben dieser Neuausrichtung der Lehrtätigkeit sind noch zwei weitere Ereignisse, die wichtig sind. Zum einen wird Johannes der Täufer vom Vierfürsten Herodes umgebracht. Und das andere ist diese berühmte Geschichte der Brotvermehrung, wo Jesus Tausende von Leuten versorgt. Genau, und hier steigen wir dann auch ein. Jesus hat gehört, okay, Johannes der Täufer ist ermordet worden und möchte sich zurückziehen, möchte allein sein, geht an einen einsamen Ort mit seinen Jüngern. Nur leider wird nichts draus. Eine große Volksmenge geht ihm hinterher. Und dann passiert dieses Wunder, wo Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen eine ganze Menge Leute versorgt an einem Ort, der völlig ungeeignet ist. Und die Reaktion der Menschen auf dieses Wunder hat Johannes in seinem Evangelium folgendermaßen festgehalten. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, und dann geht es weiter. Und hier, in diese aufgewühlte Situation, könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie das ist, setzt unser Text für heute ein. Und zwar mit den Worten, und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihn an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und damit öffnet sich dann der Vorhang zum ersten Akt unserer Begebenheit. In rauer See, Revolution oder Stille und Einkehr. Die Verse 22 und 23 vom 14. Kapitel in Matthäus. Also führen wir uns das nochmal vor Augen. Die Bibel berichtet, Jesus versorgt 5000 Männer und eine nicht gezählte Anzahl an Frauen und Kindern. Das ist wie zu Zeiten vom Auszug von Ägypten. Die Menschen werden durch ein göttliches Eingreifen mit Brot versorgt, was zur Folge hat, dass die Menge eine Revolution gegen die Römer und die herrschende Königshaus vom Zaun brechen wollen. Für sie ist klar, Jesus ist der versprochene Retter, der Israel befreien und zu neuer Größe führen wird. Zudem wird er als Brotkönig sich um ihr leibliches Wohlbefinden kümmern. Und mittendrin die Jünger. Und sie sind auch damit konfrontiert. Was macht nun Jesus? Aus menschlicher Sicht öffnet sich Jesus hier die Gelegenheit, seinen Anspruch auf den Thron Davids geltend zu machen. Als Brotkönig würden die Leute ihm folgen. Als Messias und Gottessohn haben sie ihn abgelehnt, aber als Brotkönig, da würden sie ihm folgen. Aber Jesus widersteht dieser Versuchung, eine Abkürzung zu nehmen, vorbei am Kreuz. Stattdessen treibt er seine Jünger an, in ein Boot zu steigen und auf den See hinauszufahren, die Situation zu verlassen. Sie sollen beim Rudern runterkommen und ihren Kopf frei bekommen, wie einer der Ausleger treffend kommentiert hat. Jesus hat ja seine Jünger in Ausbildung. Und hier möchte er ihnen was beibringen. Sie sollen lernen, dass zur Ruhe kommen, einen Abstand gewinnen, in einer aufgewühlten Situation mehr helfen, als Kopfloses seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Was macht nun Jesus, nachdem seine Jünger zum Abkühlen aufs Meer oder auf den See geschickt worden sind? Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf einen Berg, um zu beten. Jesus sucht die Nähe Gottes, so wie er es vorgehabt hatte. Er zieht sich zurück von den Menschen und ihren Plänen. Für Jesus ist klar, nicht Revolution, sondern Rückzug in die Stille ist für ihn dran. Er richtet sich neu auf seinen Vater und dessen Willen, sucht in dieser schwierigen Situation die Gemeinschaft mit dem, der alles in der Hand hat. Uns lädt jetzt der Text dazu ein, Jesu Vorbild zu folgen und in turbulenten Zeiten ganz bewusst innezuhalten und die Ruhe in Gemeinschaft mit unserem Vater und himmlischen Schöpfer zu suchen. Ich weiß, das lässt sich jetzt einfach sagen, aber es ist nicht so einfach im Alltag natürlich umzusetzen. Zumindest mir geht es so. Aber es lohnt sich immer wieder, das von Neuem einzuüben. Denn die Zeiten mit Gott zahlen sich immer aus. Und somit öffnet sich dann der Vorhang für den nächsten Akt. In rauer See, alles im Blick und unter Kontrolle. Die Verse 24 bis 26. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Jesus ist allein auf einem Berg und betet, während seine Jünger mitten auf dem See sind und heftig sich ins Zeug legen müssen. Sie sind sozusagen vom Regen in die Traufe gekommen. Erst die aufgewühlte Situation an Land und nun die aufgewühlte Situation auf dem See. Und was für ein Kontrast ist das denn auch? Jesus allein auf dem Berg in aller Ruhe und die Jünger mitten in schwerer See. Jetzt könnte man ja geneigt sein zu sagen, oh, gar kein Thema, Jesus spricht mal kurz was, ein Machtwort und schwuppdiwupp ist die Sache gegessen. Ist nicht. Stattdessen passiert gar nichts. Denn zwischen dem, als es aber Abend geworden war und aber in der vierten Nachtwache, was zwischen 3 und 6 Uhr morgens ungefähr ist, passiert erstmal nichts, stundenlang. Und die Jünger sind einfach dabei, Wind und Wellen was entgegenzusetzen. Sie schaffen es sogar einigermaßen bis zur Mitte des Sees. Kennt ihr solche Situationen in eurem Leben? Der sprichwörtliche Sturm tobt und von Gottes Eingreifen keine Spur. Wie kann es nun dieser Bibeltext helfen, in so einer Situation nicht zu resignieren? 2 Beobachtungen von meiner Seite. Erstens, Jesus mutet seinen Jüngern diese Situation zu. Er hat sie förmlich in diese Gefahr und diese Situation hineingeschickt. Ich denke, er hat sie da reingeschickt, weil er es ihnen zutraut, dass sie diese Situation bewältigen können, dass sie das aushalten können. Es ist also keine Zumutung, sondern mehr ein Zutrauen, dass die Jünger damit klarkommen. Und die zweite Beobachtung, die ergibt sich aus der Erzählweise. Jesus ist auf einem Berg und der Erzähler blickt von dort auf den See zu den Jüngern. Wie als wollte er sagen, Jesus hat seine Jünger voll im Blick. Er sieht, wo sie sind und weiß, mit was sie zu kämpfen haben. Das heißt, in schwierigen Situationen dürfen wir an 2 Tatsachen festhalten. Gott hat uns fest im Blick und er traut uns, diese Situation zu auszuhalten. Bis zu dem Zeitpunkt ist Jesus ja sehr passiv, was den Sturm begeht. Nun ändert sich das. Jesus geht buchstäblich in die Situation hinein. Er kommt dahin, wo die Jünger gerade sind. Und er zeigt ihnen, dass er Herr über Wind und Wellen ist. Er geht über die Wellen und den Sturm, ohne dass sie ihm etwas anhaben können. Ich finde, es ist ein sehr ermutigendes Bild. Jesus kommt uns in unserer Situation entgegen und es kann ihn gar nichts da aufhalten. Und wenn es sein muss, setzt Gott auch mal die Naturgesetze außer Kraft. Einfach so, weil er kann. Die Reaktion der Jünger ist mehr als verständlich, wenn wir uns die Situation nochmal vor Augen führen. Als die Jünger ihn auf den See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Die ganze Nacht haben sie gegen Wind und Wellen angekämpft. Und als wäre das nicht genug, sehen Sie jetzt auch noch eine Gestalt, die über das Wasser läuft. Kein Wunder, dass Sie in Panikmodus umschalten. Aber wie gut, dass Jesus hier genau weiß, was zu tun ist. Und damit öffnet sich auch der Vorhang zum dritten Akt. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. In der Bibel gibt es sehr viele Berichtungen von Begegnungen mit Gott und in vielen lesen wir dieses Fürchte dich nicht. Denn Gott möchte nicht Angst und Schrecken verbreiten, sondern einladen und Mut machen. Während nun die Markus und das Johannesevangelium den Bericht mit der Reaktion der ganzen Jüngerschaft weiter fortführen, setzt hier Matthäus einen anderen Akzent. Er berichtet von Petrus. Petrus aber antwortete ihnen und sprach, Herr, wenn du es bist, so befehle mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und je länger ich über diesen Satz nachgedacht habe oder über diesen Vers nachgedacht habe, desto weniger ist mir dazu eingefallen. Was macht Petrus da? Ist seine Reaktion vorwitzig, von Zweifeln geprägt oder sogar tollkühn? Irgendwie hat von allen etwas. Petrus will auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Er will wissen, ob das Ganze nur ein Traum ist oder echt und verlässlich. Seine Bitte, auch auf dem Wasser laufen zu dürfen, ist mutig und gleichzeitig vorwitzig. Und es fällt noch was auf. Seine Bitte ist von Vertrauen und Glauben geprägt. Er will nur gehen, wenn Jesus es ihm befiehlt. Ihm ist klar, dass er ohne den Befehl Jesu nichts auf dem Wasser zu suchen hat. So, und wie reagiert Jesus dann auf diese Bitte? Mein Gefühl ist sehr gelassen. Es scheint für ihn keine Beleidigung oder Kleinglauben zu sein, dass Petrus da eine handfeste Bestätigung braucht. Genau das Gleiche können wir als Reaktion bei anderen Geschichten lesen, wo Menschen Gott im Vertrauen um eine Glaubensbestätigung bitten. Gott macht nämlich einen wahnsinnigen Unterschied, ob jemand Glaubenshilfe braucht oder ob er Gott komplett anzweifelt. Und ich finde es echt super, dass wir Jesus um handfeste und konkrete Glaubenshilfe bitten können. Allerdings gibt es hier eine kleine Warnung. Wer eine Bitte ausspricht, sollte dann bereit sein, auch die Antwort umzusetzen, wie Petrus das hier ist. Petrus steigt aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Also Petrus steigt aus dem Boot aus. Habt ihr das nochmal vor Augen? Petrus steigt in rauer See, bei starkem Wind, mitten in der Nacht, einfach so mal aus dem Boot. Bis Jesus auf sie zugekommen ist, litten sie große Not und Petrus steigt jetzt mal soeben über die Bordwand, als wäre es nichts. Also ich finde das schon ziemlich dramatisch. Und das gelingt Petrus auch nur, weil er seinen Fokus auf Jesus richtet. Alles andere ist nebensächlich geworden. Und wenn sich an Sturm und Wellen auch nichts ändert. Was können wir von Petrus lernen? Er traut sich was. Und mit dem Fokus auf Jesus, seinen Meister, wagt er Unglaubliches. Nun müssen wir nicht versuchen, alle auf dem Wasser zu laufen. Aber wir dürfen uns neu ins Bewusstsein rufen. Mit Gott im Blick ist viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Und ein zweites: Manchmal ändern sich die Umstände nicht leicht. Aber trotzdem können wir neue und unglaubliche Schritte mit Gottes Hilfe gehen. Und hier könnte ja die Geschichte zu Ende sein. Man würde dann staunend und verwundert auf den Jesus und Petrus gucken. Und es wäre eine super Geschichte für eine Kinderstunde. Pustekuchen. Petrus muss eine bittere Erfahrung machen, dass trotz Glaubensmut Rückschläge und Niederlagen drin sind, dass man seine eigenen Glaubensstärke überschätzen kann. Was Petrus zum Sinken bringt, ist sein Fokuswechsel. Er schaut nicht auf Jesus, sondern nimmt die Umstände wieder in den Blick. Dieser Blickwechsel fegt allen Glaubensmut weg und zurück bleibt die Furcht. Es wäre jetzt sehr vermessen, mit dem Finger auf Petrus zu zeigen und ihn auszulachen, zu sagen: Naja, Übermut tut selten gut. Vielmehr, denke ich, kann er zum Vorbild werden, weil Petrus traut sich was. Er hat Vertrauen auf Jesus und als ihm die Sache dann über den Kopf wächst, dann weiß er, wo er Hilfe findet. Denn als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Petrus erstarrt nicht, wie dieses Kaninchen vor der Schlange, sondern richtet sein Augenmerk und seine Hoffnung ganz auf den Herrn. Und jetzt kommt für mich der Höhepunkt der Geschichte. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach. Ist das nicht irgendwie cool? Während Petrus auf den Wind schaut und anfängt zu sinken, kommt Jesus ihm so nah, dass er nur noch die Hand ausstrecken muss und ihn aus dem Wasser zieht. Also Jesus bleibt nicht in der Ferne stehen, sondern stellt sich zu dem Hilfesuchenden, damit er im richtigen Moment hilfreich eingreifen kann. Die Frage, die dann Jesus an Petrus stellt, ist nicht abwertend gemeint, sondern soll dem Petrus die Möglichkeit eröffnen, was dazuzulernen. Jesus zeigt ihnen nämlich auf, dass Zweifel die Gewohnheit hat, den Blick auf Jesus zu verstellen und einen den Mut und die Kraft zu nehmen. Genau an dieser Stelle öffnet sich dann der Vorhang zum letzten Akt. In ruhiger See neue Erkenntnisse. Verse 32 und 33. Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ist euch aufgefallen? Bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus und Petrus im Boot sind, toben Wind und Wellen. Was heißt, Petrus ist an Jesus' Seite nochmal übers Wasser gelaufen. Er hat eine zweite Chance bekommen. Warum der Wind erst jetzt aufhört, das bleibt wohl Gottes Geheimnis für immer. Viel spannender finde ich die Reaktion derer, die im Boot geblieben sind. Besonders, wenn man jetzt nochmal die Kinderstundengeschichte daneben stellt, von der ersten Sturmstillung. Da heißt es in Matthäus 8, die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorcht. Waren die Jünger nach dem ersten Sturmstillungswunder noch verwundert und distanziert? So haben sie in unserer Geschichte dazugelernt. Sie können nun die Dinge richtig einordnen. Jesus ist Gottes Sohn und damit Herr über alles und jeden. Was können wir jetzt am Ende dieser Begebenheit mitnehmen? Ich denke vier Dinge. In stürmischen Zeiten hilft der Rückzug in die Stille und die Gemeinschaft mit Gott, um den nächsten Schritt zu suchen. Zweitens, Gott traut uns stürmische Zeiten zu, weil er alles und jeden im Blick hat und weiß, was wir aushalten können. Drittens, mit Jesus, unserem Herrn, darf man immer rechnen, auch wenn sein Handeln nicht immer in unsere Vorstellungen passt. Und viertens, es kommt darauf an, wen ich im Fokus meines Lebens habe. Mit Gott im Fokus kann ich auch durch stürmische Zeiten gehen. Ich würde noch mit uns beten und wer möchte, darf dazu gerne aufstehen. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns nicht nur stürmische Zeiten zumutest, sondern dass du in diesen Zeiten neben uns stehst. Und danke, dass du uns es ermöglicht, auch in schwierigen Situationen neue Wege zu gehen, wenn es dran ist. Helf uns, den Blick immer wieder auf dich zu richten und zu halten und deine Ruhe und Nähe zu suchen. Und hab Dank dafür. Amen.